Sie können bei uns Mitglied werden, aber wenn es Ihnen dann nicht passt, Sie können auch direkt austreten, aber wir wollen, dass Sie bei uns bleiben. Denn so kann es nicht weitergehen. Ein politischer Wechsel ist in dieser Stadt, in diesem Land nötig, damit die Menschen in Frieden, in gleichberechtigtes Leben leben können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Meine Damen und Herren, das ist hier wie im Kino, ne? Der Film geht um 7 los und der Hauptakt kommt dann eine Dreiviertelstunde später. Wenn Sie auf Ihre Uhren gucken, so weit sind wir jetzt. Herzlich willkommen, Oskar.
Liebe Freundinnen und Freunde, und herzlichen Dank für den Empfang. Ich habe nur gebeten, dass man die Scheinwerfer vielleicht etwas dämmt, weil ich sehe immer gerne das Publikum, damit ich merke, wenn sie einschlafen oder wenn sie gehen. Aber ich werde mir Mühe geben, das zu vermeiden. Die aktuelle Krise ist ja nur ein Ausfluss der Politik der letzten Jahrzehnte. Die Politik der letzten Jahrzehnte war gekennzeichnet durch eine Umorientierung der gesellschaftlichen Werte. So kann man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte so kommentieren, dass der Gewinn immer mehr in den Mittelpunkt gerückt wurde und dass der Mensch mehr und mehr zurücktrat und eher als eine Kostenstelle gesehen wurde. Und das ist der besondere Ansatz der Partei Die Linke. Wir reden nicht nur über irgendwelche Bankenschirme oder so, sondern wir reden über die Krise unserer Gesamtgesellschaft. Und wenn wir sagen, was ist denn euer Gegenmodell zu dem, was derzeit praktiziert wird, dann ist das Gegenmodell sehr einfach zu nennen. Wir wollen, dass der Mensch und seine Bedürfnisse wieder mehr in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Entscheidung gerückt werden und nicht in erster Linie Gewinn und Kosten. Und so haben wir jetzt, und das ist die Grundlage der Fehlentwicklung, zunächst einmal seit vielen, vielen Jahren ein dramatisches Auseinanderklaffen von Einkommen und Vermögen. Teilweise haben wir ja in den oberen 10.000 eine Maßlosigkeit, wenn man so will, eine Unverschämtheit, die früher unvorstellbar war. Das ist eine solche Scham und Maßlosigkeit, die eben beweist, dass keine Orientierung, keine Werteorientierung mehr in der Gesellschaft ist. Und deshalb müssen wir wieder zu anderen Kriterien zurückkommen. Diese Verteilung der Einkommen ist aber nicht das Einzige, das andere ist die Verteilung der Vermögen. Vermögen sammeln sich immer mehr oben bei einer Minderheit an und die große Mehrheit des Volkes hat so gut wie gar kein Vermögen. Und man kann also scherzhaft so sagen, es gibt wohl keine Gesellschaft, in der Langzeitarbeitslose so viel Vermögen anhäufen wie in unserer Gesellschaft. Denn diejenigen, die eben die Inhaber dieser Milliardenvermögen sind, die arbeiten ja gar nicht mehr. Sie speisen ihr Vermögen aus der Arbeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und das wollen wir genau ändern. Ich will nur ein Beispiel geben, wenn wir dann lesen, und das wird dann in den Medien noch gefeiert, dass beispielsweise Porsche mehr Gewinn hat als Umsatz. Dann ist das kein Grund, das irgendwie zu feiern, sondern muss man sagen, sind wir dann irgendwie in einer verrückten Welt. Es kann doch nicht eine Firma mehr Gewinn als Umsatz haben. Das ist reine Spekulationswirtschaft. Wenn nur die Spekulanten die Verluste zu tragen hätten, dann würden wir das nur akzeptieren. Aber die Verluste trägt dann die große Mehrheit der Bevölkerung und die Schwächsten werden zur Kasse gebeten. Und das ist die eigentliche, wenn man so will, traurige Nachricht. Wenn man eigentlich so etwas verändert. Und wenn man dann sagt, ja, was ist denn euer Gegenmodell, dann sage ich in einem einfachen Satz, wir wollen eine Wirtschaftsdemokratie. Wir wollen eine wirkliche Demokratie. Und ich knüpfe an, um die CDU zu ärgern, an einen Politiker, der früher mal in Nordrhein-Westfalen eine Rolle gespielt hat. Das sage ich gerne hier in Köln, das war Karl Arnold. Der hatte auch mal Kommunisten im Kabinett. Das ist also die Frau Merkel ist nicht die einzige Jungkommunistin, die im Kabinett ist. Aber es gibt also auch früher Karl Arnold, der hatte auch Kommunisten im Kabinett. Und die hat er dann später eben auf Druck der Adenauer CDU oder so dann nicht mehr in der Regierung gehabt. Aber dieser Mann hat einen Satz gesagt, der heute noch richtig ist. Er sagte, es kann niemals funktionieren. Nur Demokratie in der Politik, aber absolute Herrschaft in der Wirtschaft, das geht nicht zusammen. Wir haben erst dann eine demokratische Gesellschaft, wenn auch der Absolutismus aus der Wirtschaft verschwunden ist. Und das ist das, was die Linke als einzige politische Partei in Deutschland hat. Ich habe im Hinblick auf den Schaeffler-Konzern, als er Conti übernommen hat, und da war von 10 Milliarden die Rede, habe ich die Frage aufgeworfen, kann eine Mutter mit ihrem Sohn, ich hätte ja sagen können, eine Mama mit ihrem Kind 10 Milliarden erarbeiten? Diese Frage ist so ungewöhnlich in unserer Gesellschaft, sie ist schon lange nicht mehr gehört worden. Kann eine Mama mit ihrem Kind tatsächlich 10 Milliarden oder mehr arbeiten? Und dann auf einmal haben irgendwo hinten gesagt, nö, haben einige gerufen. Und dann habe ich gesagt, ja, wer hat es denn erarbeitet? Wieder eine gewisse Pause. Und dann kamen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, haben gesagt, ja, ihr habt recht, das war nicht die Frau Schäffler mit ihrem Sohn. Es waren 60.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dieses Milliardenvermögen erarbeitet haben. Und deshalb müssen die das auch kriegen und nicht die Frau Schäffler und ihr Sohn. Deshalb ist unsere Wirtschaftsordnung grundgesetzwidrig, denn das Grundgesetz verbietet die Enteignung und erlaubt die Enteignung nur zum Zwecke des Allgemeinwohls. Wenn die Arbeitnehmer permanent enteignet werden, ist das grundgesetzwidrig. Wir müssen mal wieder in diesen Zusammenhängen denken. Und dieser Zeitgeist war eben Kosten senken, Gewinne maximieren. Und mit diesem Zeitgeist sind alle Parteien angesteckt. Und unser Bestreben muss auch sein, dass die Partei Die Linke sich nicht diesem Zeitgeist unterwirft. Wir müssen eine Anti-Zeitgeist-Partei werden. Wir dürfen nicht den Weg gehen wie die Kriegsgrünen und die Hartz-IV-Grünen. Dann können wir gerade wieder aufhören. Alles, was in den letzten Jahren an Reformen auf den Weg gebracht worden ist, war nichts anderes als dummer Sozialabbau und Beschneiden von Arbeitnehmerrechten. Und das auf der Grundlage, dass wir noch nicht einmal rechnen können. Denn nach wie vor ist mein Satz unwiderlegt, den ich jetzt Land auf, Land ab seit vielen Jahren sage, hätten wir nur die Steuernabgabenquote von Europa, den Durchschnitt, wäre keine einzige soziale Kürzung der letzten Jahre notwendig gewesen. Das heißt, die ganze Reformpolitik war ein einziger Betrug und auch die SPD ist reingefallen auf dieses Gequatsche der Neoliberalen und der Kanzler Schröder hat damit die eigene Partei kaputt gemacht. Und die schlimmsten Reformen, die schlagen jetzt also zurück wieder auf die Menschen und das ist das Bedauerliche, was einem leid tut. Ich lese ja auch das hier, jetzt in Köln, etwa bei Ford, dass dort jetzt die Leiharbeiter die ersten sind, die gekündigt werden. Und das macht mich immer sehr zornig, weil ich ja weiß, das sind politische Entscheidungen. Die Politik hat es zu verantworten, dass Leiharbeiter in großer Zahl beschäftigt werden, dass sie mehr oder weniger rechtlos sind, dass sie die Hälfte von dem verdienen wie die Kollegen der Stammbelegschaft. Das ist ein Verstoß gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Deswegen sagt die Linke, die Leiharbeit muss abgeschafft werden. Und sie sagt, die anderen Parteien haben das zu verantworten. Wenn ich jetzt beispielsweise die Umfragen wieder lese, dass in Hessen dort die CDU wieder Zustimmung hat, dieser komische Koch. Das war ja richtig schön, dass die Frau Merkel sich versprochen hat. Habt ihr das mitgekriegt, Herr Kotz? Also ich möchte mal wissen, was der Angela durch den Kopf gegangen ist, als sie diese freudsche Fehlleistung vollbracht hat, Herr Kotz. Ja, also dass der also 41% hat und dass die Grünen also profitieren und dass die FDP profitiert. Da stellt man sich manchmal die Frage, sehen die Menschen denn nicht, wofür diese Parteien stehen? Das ist der neoliberale Block. Die haben die Leiharbeit zu verantworten. Die sind jetzt schuld am Elend vieler Menschen, die jetzt als Erste gekündigt werden. Die ganze Blase. Wenn immer mehr Leute befristet beschäftigt sind, bricht das zunächst mal deren Widerstandswillen. Das ist doch klar. Ich war kürzlich hier auf einer Betriebsversammlung, da saß auch der Chef vorne. Ja gut, wenn der Chef vorne sitzt und hört alles, was die auf der Betriebsversammlung sagen, was sagt denn einer, der weiß, dass er in 3 Monaten vielleicht den Vertrag verlängert bekommt oder nicht verlängert bekommt? Und deshalb sind also diese ganzen Reformen natürlich auch dazu da, das bisschen, was an Demokratie in Betrieben vielleicht noch vorhanden war, immer weiter abzubauen. Aber dann kommt eben das schwerste Geschoss gegen also menschliche Arbeitsbedingungen, das war Hartz IV. Dabei meine ich nicht allein die Höhe eben des Hartz-IV-Satzes, sondern ich meine insbesondere die sogenannte Zumutbarkeitsklausel. Diese Zumutbarkeitsklausel war gewissermaßen eben der Auftakt zum Lohndumping in ganz Deutschland, zur Verstärkung des Lohndumpings in ganz Deutschland. Und das ist natürlich für viele Unternehmer, die nur in Gewinnen und Kosten denken, eine Einladung, schlecht bezahlte Jobs anzubieten. Und so haben wir in Deutschland einen einmaligen Rekord. Wir sind mittlerweile das Land mit dem größten Niedriglohnsektor aller Industriestaaten. Fast jeder vierte Beschäftigte, jede vierte Beschäftigte in Deutschland arbeitet zu einem Lohn von 15.000 oder weniger im Jahr oder 1.000 Euro etwa im Monat. Das haben die Hartz-IV-Parteien angerichtet. Wir hatten heute im Bundestag eine Debatte über Menschenrechte. Und da haben sie wieder die Menschenrechte überall in der Welt eingefordert. Aber auf die Idee zu kommen, dass man vielleicht mal guckt, was in dem eigenen Laden ist, kommen die schon gar nicht, die Menschenrechtsverteidiger. Und dann hätten sie eben feststellen müssen, dass sie gegen Artikel 23 der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte verstoßen, und zwar ganz grob, ich habe sie genannt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und ein Lohn, der eben ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Gerade diese Menschenrechtsparteien haben im eigenen Land die Menschenrechte mit Füßen getreten. Um das mal aller Klarheit zu sagen. Jetzt muss man sich also vorstellen, jeder vierte Arbeitnehmer arbeitet eben für 1.000 Euro im Monat in dieser Größenordnung. Und das Schlimmste ist jetzt, und das wissen die meisten überhaupt nicht, sonst müsste sich anfangen ja mal sowas wie einen Volksauftrag geben. Das Schlimmste ist, dass diese Leute eine Rentenerwartung haben von 400 Euro. Das war die Rentenreform. Und wenn er in Dänemark arbeiten würde, das glaubt man mir nicht, wenn ich das jetzt sage, aber die Dänen haben eine andere Herangehensweise an die soziale Wirklichkeit, hätte er bei 1.000 Euro eine Rentenerwartung von 1.200 Euro. Und in Deutschland hat er eine Rentenerwartung von 400 Euro. Wir dürfen nicht ruhen, bis diese Rentenformel wieder revidiert worden ist und wieder eine Rente später gezahlt wird, die ein menschenwürdiges Leben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringt. Das ist die Grundlage, wenn man so will, der internationalen Finanzkrise. Dass man hier das Geld genommen hat von der großen Mehrheit der Bevölkerung. Es sammelte sich eben bei der Minderheit der Einkommen, bei den Vermögen und bei den Gewinnen an. Eine Zahl nur für diejenigen, die das überprüfen möchten. Die Lohnquote, also der Anteil der Arbeitnehmerschaft am Kuchen, war mal im Jahr 2000 bei 72%, jetzt nur noch 64,8%. Zahlen ausgedrückt. Hätten die Arbeitnehmer noch nur den Anteil am Kuchen wie im Jahre 2000, dann hätten sie 130 Milliarden oder 135 Milliarden mehr. Und jetzt rechnet das mal über 10 Jahre hoch, wir sind ja jetzt, dann sind das 1 Billion. Die man den Arbeitnehmern weggenommen hat und oben verteilt hat. Und dann fragt ihr euch, wo die Billionen herkommen, die weltweit verzockt worden sind. Das ist der Zusammenhang. Und von diesem Zusammenhang reden die neoliberalen Parteien überhaupt nicht. Ich glaube, die sehen den gar nicht. Und das ist das, wo wir aufklären müssen. Wenn zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Seite 1 des Wirtschaftsteils steht, dass eben Herr Ackermann 25% Rendite will. Dann lesen viele Leute, na gut, der will halt 25% Rendite. Obwohl das verrückt ist. Aber das Verrückte wird nicht mehr als Verrücktheit wahrgenommen. Wir sind irgendwie krank in unseren Werturteilen. Es kann doch nicht sein, dass der Kuchen, den wir Wirtschaftsprodukt nennen, jedes Jahr um 2-3% wächst. Und am Tisch sitzen immer so Ackermänner und schreien, aber mein Stück Kuchen muss Jahr für Jahr 25% größer werden. Das ist doch verrückt. Das müssen wir auch sagen. Das können wir in Zukunft so nicht mehr akzeptieren. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass es wieder normal zugeht in Deutschland. Die Finanzkrise ist ein Ausdruck von Verrücktheit, von Verirrung. Das Problem ist eben, dass die große Mehrheit der Bevölkerung das alles zur Kenntnis nimmt und, wenn man so will, das alles geduldig erträgt. Weil sie jeden Tag eben durch tausende Informationen berieselt, meint, das sei alles Gott gegeben und natürlich. Und der alte Grundsatz, sage ich hier im Golde, ganz bewusst, der Christensoziallehre, Vermögen entsteht aus Arbeit, wird ja lächerlich, der Satz, wenn man also sieht, was heute so in Deutschland passiert. Das ist eben der große Reformbedarf, den wir haben. Wir brauchen wirklich nachhaltige und tiefe Reformen. Aber die Reformen haben einen anderen Sinn als dies, der Sozialabbau der letzten Jahre. Die Reformen haben den Sinn, mehr Gerechtigkeit und mehr Demokratie in unserem Lande herzustellen. Die Linke ist eine demokratische und soziale Erneuerungsbewegung. So möchte ich sie definieren. Gregor Gysi hat mal in einer Diskussionsrunde gesagt, wenn der Sozialhilfeempfänger, wenn der also glaubt, er müsse noch etwas abgeben, weil wir ja kein Geld haben, dann haben wir verspielt. Und ich habe so viele Rentnerinnen und Rentner schon gehört in meinem politischen Leben, die gesagt haben, wenn es nur so bleibt, wir geben ja noch gern ein bisschen ab, haben manche gesagt, weil sie jeden Tag in der Boulevardpresse oder sonst wo gelesen haben, es ist kein Geld da, wir dürfen nicht über unsere Verhältnisse leben. Haben die Banker geschrieben, die Ackermänner, die sagen, wir dürfen nicht über unsere Verhältnisse leben. Und ehrfürchtig lauschen viele Mitbürgerinnen und Mitbürger diesem unglaublichen Gequatsche. 1996 hat ein Bundesbankpräsident mal gesagt, was eigentlich los ist. Er hat nämlich gesagt, dass wir keine Demokratie sind. Dass das irgendwie ein Scherz ist, wer glaubt, wir wären eine Demokratie. Dieser Bundesbankpräsident hieß Tietmeyer. Der stand vor den Politikern der Welt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, hat gesagt, meine Herren, Sie sind alle der Kontrolle der internationalen Finanzmärkte unterworfen. Ja, sie werden von Ihnen beherrscht. Dann haben wir noch geklatscht. Also meine Kritik richtet sich nicht nur an Rentnerinnen und Rentner, die Rentenkürzungen beklatschen. Meine Kritik richtet sich auch an Politiker und Politikerinnen, die beklatschen, wenn einer ihnen sagt, ihr Doofköpfe da vorne, ihr habt ja gar nichts mehr zu sagen. Das machen alles die Pensionsfonds, die Hedgefonds, die Investmentfonds, die regieren, nicht ihr. Aber Recht hatte er. Sein Problem war nur, dass er das für richtig gehalten hat. Deswegen mussten wir dann auch darauf hinweisen und dann hat Frau Merkel ihn schnell wieder als Berater fallen lassen, als sie gemerkt hat, dass das vielleicht doch etwas unglücklich wäre, den zum Chefberater zu machen, der das erzählt hat. Aber Tatsache, es wird dann gesagt, Merkel und Steinbrück machen ein hervorragendes Krisenmanagement. Lese ich in der gesamten deutschen Presse. Was machen die? Die handeln nach der Methode Vogel frissen oder stirb. Das Management machen die internationalen Finanzmärkte. Die haben das Geld verzockt, dazu geführt, dass der Geldfluss ins Stocken gerät und die Politik muss also brav und treu das vollziehen, was jetzt unvermeidlich ist. Es geht gar nicht mehr anders. Nur sie herrscht und regiert nicht, sondern sie werden beherrscht und sie werden regiert. Sie machen nur das, was die anderen ihnen vorgeben. Wir haben keine demokratische Ordnung. Wenn ich sage, wir haben keine demokratische Ordnung, dann gibt es immer Empörung oder so, weil wir doch immer wählen dürfen. Ihr könnt alle 4 Jahre dürft ihr Merkel, Lafontaine oder Westerwelle oder Kühnast oder Kühn oder Kuhn heißt der. Oder so könnt ihr. Das sei dann Demokratie. Wir haben einen anderen Begriff von Demokratie, das möchte ich hier mal sagen. Ganz simpel. Stammt schon aus der klassischen Antike. Demokratie nennen wir eine Gesellschaftsordnung, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Ganz einfach. Und eine Gesellschaft wie die unsere, in der die Reallöhne sinken, in der die Renten zurückgehen, in der die sozialen Leistungen zurückgehen, kann keine demokratische Ordnung sein, weil eben die Entscheidungen so getroffen werden, dass die Interessen der Minderheit sich durchsetzen, nicht die Interessen der Mehrheit. Die Definition, die ich hier vorgetragen habe, stammt von dem griechischen Staatsmann Perikles. Ich sage das nur, weil manchmal Konservative, die ein kommunistisches Gymnasium besucht haben, dann Scheu haben, diese Formel anzugreifen. Wenn sie nur von mir wäre, würden sie sagen, populistische Spinnerei. Aber bei Perikles ist das schon wieder etwas anderes. Wenn man, wie gesagt, die Frage aufwirft, was ist Demokratie? Ich würde mal gerne einen Aufsatz im Parlament schreiben lassen, ohne dass einer vom anderen abschreiben darf, was ist Demokratie? Abgabe nach eben 20 Minuten. Das würde ich gerne mal erleben, was da rausgeht. Wir hatten eine merkwürdige Situation im Bundestag. Als wir anfingen als Linke, war ja gerade der Kampf gegen internationalen Terrorismus dann im Zentrum der Diskussion. Und bösartig wie wir sind, haben wir dann irgendwann mal die Frage gestellt, was ist Terrorismus? Ich habe dann die Bundeskanzlerin vom Pult, die sitzt ja dann immer da, gesagt, Frau Bundeskanzlerin, was ist Terrorismus? Sagen Sie doch mal den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, was Terrorismus ist. Wenn Sie etwas bekämpfen wollen, müssen Sie ja zumindest einen Begriff von dem haben, was Sie bekämpfen wollen. Merkel blätterte immer nervös in den Unterlagen und tat so, als hätte sie das gar nicht gehört. Und er hielt sich intensiv damals noch mit Münter, heute mit Steinmann. Ich sagte immer dann bei jeder Rede über die Außenpolitik, bitte Frau Bundeskanzlerin, erklären Sie uns doch, was ist Terrorismus? Lassen Sie uns doch nicht so hilflos hier im Raum. Erklären Sie uns, was ist Terrorismus? Dann kam ein etwas, was historisch ist, aber nicht gewürdigt wird in Deutschland. Ein Beamter des Innenministeriums hat ein Gesetz vorgelegt, Antiterrordatei. So, und jetzt mussten Sie schreiben, was Terrorismus ist. Und der Beamte, brav wie er ist, der hat vielleicht nur normal gedacht, der hat geschrieben, Terrorismus ist das Recht, widrige Anwendung von Gewalt, die rechtswidrige Anwendung von Gewalt, um politische Belange durchzusetzen. Ja Gott, ich habe das vorgelesen im Bundestag und habe gesagt, wollen Sie hier etwa sagen, dass Bush ein Terrorist ist? Der Kauder sagt, komm, frischen zu Gott rein. Dann habe ich gesagt, Frau Bundeskanzlerin, das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass wir am Irakkrieg beteiligt sind. Es gibt ja viele, die also zum Beispiel die Wahl von Obama mit großen Hoffnungen begrüßt haben. Und ich möchte hier sagen, dass ich zu den Skeptikern gehöre. Weil die Wahl von Obama natürlich auch nicht die Strukturen verändert in den Vereinigten Staaten. Und dann habe ich zum Beispiel gelesen eine Zahl, 500 Millionen Dollar oder 600 Millionen Dollar für die Kampagne. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, wer hat denn die gegeben und warum hat er sie gegeben? Und die Zusammenhänge sind ganz einfach. Die Politik darf nicht durch große Spenden finanziert werden, sonst kommen wir hin zu einer gekauften Demokratie. Und die Linke möchte keine gekaufte Demokratie. Wir, die Linke, wir wollen an dieser Stelle eine wirkliche neue Partei sein. Wir wollen keine Spenden von Konzernen, von Finanzdienstleistern und von der Wirtschaft. Wir wollen nicht gekauft werden. Aber wir wissen ja, dass eben viele, die Verantwortung tragen, völlig angekränkelt sind von den Denkfiguren des Neoliberalismus. Und das gilt nicht nur für Politikerinnen und Politiker, das gilt auch für Gewerkschafter beispielsweise. Nehmt nur diesen Hansen, der also eine wirkliche, jetzt sage ich mal, Nummer ist. Der hat also das Denken des Neoliberalismus so verinnerlicht, dass er ohne weiteres eben für die Privatisierung der Bahn eintrat, dann den Vorstand wechselte und dann auf einmal darüber philosophierte, dass man die Arbeitnehmer noch mehr belastet hat. Auch die Gewerkschaften müssen sich erneuern, damit solche Dinge nicht mehr lasten. Wir fordern auch hier in Deutschland Rechte der Gewerkschaften ein, wie sie in allen europäischen Staaten mehr oder weniger vorhanden sind. Das Recht nämlich auch politisch Widerstand zu leisten. Das heißt, wir fordern das Recht zum politischen Streik, zum Generalstreik. Wir sind die einzige politische Partei in der Schule. Das würde ich mir wünschen. Die Rente mit 67 wäre der ideale Punkt, um zu streiken und zu sagen, wir spielen hier nicht mehr mit. Ich glaube schon, dass wir eben mit dem Wort demokratische und soziale Erneuerungsbewegung, dass wir das Richtige treffen. Und ich lege Wert darauf, dass ich sage, wir sind eben alle gefordert, nicht abzugleiten in die Anpassung. Ich zitiere an dieser Stelle gerne den großen französischen Sozialisten Jean Jaurès, der ermordet wurde, weil er für den Frieden war vor dem Ersten Weltkrieg. Er sagte einmal, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Und wir benennen diese Zusammenhänge. Wir sagen, dass eine Wirtschaftsordnung nicht nur zur Ausgrenzung von Millionen führt, zu Millionen Hartz-IV-Empfängern, zu Millionen Arbeitslosen, sondern wir sagen, dass diese Wirtschaftsordnung auch zu Kriegen führt. Und wir sind die einzige politische Partei, die dies sagt. Und wir halten fest an einem Konsens, der nach dem Kriege sogar quer durch alle Parteien geht. Dass nur eine neue Wirtschafts- und Sozialordnung in der Lage ist, solche Entwicklungen zu vermeiden, das haben die Gründerväter der Republik aufgeschrieben nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber diese Einsicht gilt auch heute. Nur eine Wirtschaftsdemokratie, eine wirkliche soziale und demokratische Gesellschaft ist eine Grundlage für den Frieden. Und eine solche Gesellschaft wollen wir, die Partei Die Linke.